hoch über den Wolken, wo die Luft klar und rein war und der Himmel in einem tieferen Blau leuchtete, als man es von unten jemals sehen konnte, schwebte die majestätische Stadt Aeria. Ihre verschlungenen Straßen und geschwungenen Brücken verbanden Plattformen aus leichtem, aber festem Material. Schwebende Gärten hingen wie grüne Juwelen zwischen den eleganten Gebäuden und sanfte Wolkenschwaden zogen durch die unteren Ebenen der Stadt. Was Aeria in der Luft hielt, waren gewaltige Windturbinen, die ständig die Energie der Luftströmungen einfingen. Die größte und wichtigste von ihnen war die blitzende Turbine, ein kolossales Bauwerk aus schimmerndem Messing und blauem Kristallglas, das im Rhythmus der Energieströme pulsierte und die gesamte Stadt mit Kraft versorgte. Die 23-jährige Johanna kletterte jeden Morgen die spiralförmigen Treppen der blitzenden Turbine hinauf, ihren abgenutzten Werkzeuggürtel fest um die Hüfte geschnallt. Als Mechanikerin kannte sie jedes Zahnrad, jede Verbindung und jedes Ventil des gewaltigen Mechanismus. Ihre geschickten Hände konnten selbst winzige Unregelmäßigkeiten im Rhythmus der Maschine erspüren, lange bevor die Messgeräte sie anzeigten. »Guten Morgen, du Schönheit«, murmelte sie, während sie liebevoll über ein Messingventil strich. Die Turbine antwortete mit einem sanften Summen, als würde sie den Gruß erwidern. Es war ein weiterer Tag in schwindelerregender Höhe, mit nichts als den dünnen Metallstegen unter ihren Füßen und dem endlosen Himmel um sie herum. Für andere mochte es beängstigend sein. Für Johanna war es Freiheit. Johannas Geschichte in Aeria hatte bescheiden begonnen. Als Tochter eines Windmessers und einer Wolkengärtnerin hatte niemand erwartet, dass sie eines Tages zu den angesehensten Technikerinnen der Stadt gehören würde. Doch schon als kleines Mädchen hatte sie Mechanismen aller Art auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Wo andere nur Metallteile sahen, erkannte Johanna Muster, Rhythmen und Potenziale. Mit 18 Jahren hatte sie sich bereits einen Namen gemacht und wurde trotz ihres jungen Alters für die Wartung der bedeutendsten Turbine der Stadt eingestellt. Von ihrem Arbeitsplatz aus hatte sie den besten Blick auf Aeria, die ineinandergreifenden Plattformen, die sanft im Wind schwebten, die Luftschiffe, die zwischen den Stadtteilen segelten, und die Menschen, die ihr Leben in dieser ungewöhnlichen Heimat führten. An klaren Tagen konnte sie sogar den fernen Boden sehen, die Erde, die für die meisten Bewohner Aerias nicht mehr als eine ferne Erinnerung ihrer Vorfahren war. An diesem besonderen Tag im Frühsommer war Johanna damit beschäftigt, ein Druckventil zu justieren, das in letzter Zeit unregelmäßig arbeitete. Sie löste vorsichtig die äußere Hülle und legte den komplizierten Mechanismus frei. Als sie mit einer kleinen Bürste Staub und Ablagerungen entfernte, fiel ihr Blick auf etwas Ungewöhnliches. Eine winzige Gravur im Inneren des Metallgehäuses, kaum größer als ihr Fingernagel. Johanna beugte sich näher heran, die Stirn in Konzentration gerunzelt. »Suche den Turm der verlorenen Träume«, stand dort in feinen, präzisen Buchstaben. Sie fuhr mit dem Finger über die Inschrift und fragte sich, wer sie dort hinterlassen hatte und vor allem, was sie bedeutete. Die Wartungsarbeiten abschließend, klappte sie das Gehäuse wieder zu, aber die mysteriösen Worte ließen ihr keine Ruhe. Der Turm der verlorenen Träume. War das ein Ort in Aeria? Eine Metapher? Oder etwas ganz anderes? In den folgenden Tagen begann Johanna, bei jedem, dem sie begegnete, vorsichtig nachzuforschen. Sie fragte nach alten Geschichten über die Stadt nach vergessenen Gebäuden oder Legenden. Die meisten zuckten nur mit den Schultern oder erzählten Anekdoten, die nichts mit ihrer Suche zu tun hatten. Bis sie Volker traf. Es war in einer kleinen Taverne am Ostrand der Stadt, wo die Luftschiffer nach langen Reisen einkehrten. Der Raum war erfüllt vom Geruch nach würzigem Tee und frischem Brot, die Wände geschmückt mit Karten ferner Luftregionen und bunten Wimpeln. Johanna saß allein an einem Tisch, in ein altes Stadtarchiv vertieft, als ein älterer Mann mit silbergrauem Haar und sonnengebräunter Haut an ihren Tisch trat. »Darf ich mich setzen?« »Alle anderen Plätze sind besetzt«, fragte er mit einer tiefen, melodischen Stimme. Johanna nickte und machte Platz. »Stadtkarten? Interessierst du dich für Geschichte?«, fragte er, während er seinen Tee abstellte. »Ich suche nach Informationen über einen Ort«, antwortete sie zögernd. »Den Turm der verlorenen Träume. Haben Sie je davon gehört?« Der alte Mann erstarrte mitten in der Bewegung, seine Tasse halb zum Mund gehoben. Seine Augen, blau wie der Himmel an einem klaren Wintertag, weiteten sich leicht. »Woher kennst du diesen Namen?«, fragte er leise. Und Johanna wusste, dass sie endlich jemanden gefunden hatte, der ihr helfen konnte. Der Mann stellte sich als Volker vor, Aerias bekanntester Segelmacher. Seine geschickten Hände fertigten die leichten, aber robusten Segel, die den Luftschiffen der Stadt ihre charakteristische Eleganz verliehen. Am nächsten Tag führte er Johanna zu seiner Werkstatt, ein geräumiger, lichtdurchfluteter Raum am Rand einer der oberen Plattformen. Bunte Stoffbahnen hingen von der Decke, Spulen mit schimmernden Fäden standen in ordentlichen Reihen auf Regalen. Und der warme Duft von Bienenwachs, mit dem die Segel imprägniert wurden, erfüllte die Luft. Durch die großen Fenster konnte man die vorbeiziehenden Wolken beobachten. Und wenn man genau hinsah, tanzten winzige Regenbogen im Licht, das durch die dünnen, transparenten Stoffe fiel. »Setz dich«, sagte Volker und deutete auf einen abgenutzten Holzstuhl neben seinem Arbeitstisch. Er goss ihnen beiden Tee ein, einen speziellen Blend mit Kräutern, die nur in den höchsten Luftschichten wuchsen. »Der Turm der verlorenen Träume«, begann er, während er vorsichtig an seinem heißen Getränk nippte, »ist mehr als nur eine Legende, auch wenn die meisten in Aeria IN dafür halten. Es ist ein vergessener Ort am Rande unserer Stadt, ein Überbleibsel aus den frühen Tagen, als wir noch näher an den Wolken bauten.« Seine wettergegerbten Hände umschlossen die Teetasse, als würde sie ihn wärmen, obwohl die Werkstatt angenehm temperiert war. Man sagt, dort nehmen alle unrealisierten Hoffnungen und Träume physische Form an, als schwebende Lichter, die durch die Luft tanzen. In den folgenden Wochen führte Johanna ein Doppelleben. Tagsüber erledigte sie ihre Pflichten an der blitzenden Turbine mit gewohnter Präzision. Doch sie konnte nicht ignorieren, dass etwas nicht stimmte. Die Kristalle pulsierten unregelmäßig. Die Energieströme schwankten stärker als je zuvor. Als sie ihre Bedenken dem Stadtrat vortrug, traf sie auf taube Ohren. Knut, der pragmatische Leiter der Stadtverwaltung. Ein großer Mann mit akkurat gestutztem Bart und stets tadelloser Uniform wiegelte ihre Warnungen ab. Die Messwerte liegen alle im normalen Bereich, Johanna. Die Turbine hat schon Schlimmeres überstanden. Konzentriere dich auf deine Arbeit und überlasse die Entscheidungen denen, die dafür ausgebildet sind. Seine Worte waren höflich, aber sein Ton ließ keinen Raum für Diskussionen. Abends traf sie sich heimlich mit Volker. Der alte Segelmacher hatte begonnen, ihr alles über die Gründung von Aeria zu erzählen. Geschichten, die nicht in den offiziellen Chroniken standen. Von den zwei Turbinen, die ursprünglich gebaut worden waren, um die Stadt in der Luft zu halten. Von der Entscheidung, nur eine weiter zu betreiben, als die Bevölkerung wuchs und mehr Energie benötigt wurde. Aber eine einzelne Turbine kann nicht endlos arbeiten, erklärte Volker, während er an einem komplexen Segelmodell arbeitete. Sie war nie dafür gedacht, die Last allein zu tragen. Johanna dachte an die unregelmäßigen Pulsationen, die sie beobachtet hatte. Die Turbine ist überlastet, flüsterte sie. Wenn wir nichts unternehmen. Sie wagte nicht, den Satz zu beenden. Eines Nachts schlichen Johanna und Volker zu einer selten benutzten Luftschiff-Anlegestelle. Der Himmel war klar. Sterne funkelten wie ferne Laternen. Volker hatte ein kleines, zweisitziges Luftboot vorbereitet. Nicht mehr als ein schmales Deck mit einem Steuerrad und einem kunstvoll gefertigten Segel. Es ist fast wie zu segeln, erklärte er, während er Johanna zeigte, wie man die Windströme nutzte. Man muss nur in drei Dimensionen denken, statt in zweien. Sie flogen am Rand der Stadt entlang, wo die Lichter spärlicher wurden und die Dunkelheit des offenen Himmels dominierte. Volker navigierte sicher, als hätte er den Weg tausendmal zurückgelegt. Vielleicht hatte er das auch. Schließlich erreichten sie eine kleine, verlassene Plattform, die so weit vom Zentrum Aerias entfernt war, dass man die Hauptstadt nur noch als Lichterkranz am Horizont erkennen konnte. Ein schlanker Turm erhob sich darauf, umgeben von verwilderten Wolkenpflanzen mit silbrig schimmernden Blättern. Der Turm der verlorenen Träume, sagte Volker leise, fast ehrfürchtig, als sie anlegten. Johanna starrte mit offenem Mund auf das vergessene Bauwerk. Im Mondlicht konnte sie sehen, dass es aus dem gleichen Material wie die blitzende Turbine gefertigt war. Messing und blaues Kristallglas. Doch was sie wirklich sprachlos machte, waren die unzähligen winzigen Lichter, die wie Glühwürmchen um den Turm schwebten, in allen Farben des Regenbogens, manche hell leuchtend, andere kaum mehr als ein schwacher Schimmer. Die Träume, flüsterte Volker und streckte vorsichtig eine Hand aus. Ein kleines, blaues Licht schwebte heran und umkreiste seine Finger, bevor es wieder davonflog. Sie sind hier seit Generationen, all die Hoffnungen und Wünsche, die die Menschen aufgegeben haben, aber auch die Träume der Erbauer. Er führte Johanna durch die überwucherte Tür des Turms. Im Inneren war es überraschend hell, dank der vielen Lichter, die hereinfolgten, und an der Decke schwebten wie winzige Sterne. In der Mitte des Raumes stand eine Turbine kleiner als die blitzende Turbine, aber eindeutig vom gleichen Konstrukteur. Sie war still, die Kristalle matt, die Messingteile von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Doch als Johanna näher trat, glaubte sie, ein schwaches Pulsieren zu spüren, als würde die Maschine nach all den Jahren des Vergessens noch immer auf ihren Einsatz warten. Das ist sie, sagte Johanna mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Aufregung. Die zweite Turbine. Wenn wir sie wieder in Gang bringen könnten. Sie berührte vorsichtig die kristallinen Komponenten, untersuchte die Mechanik mit geschultem Blick. Es wäre möglich, murmelte sie. Mehr zu sich selbst als zu Volker. Die Grundstruktur ist intakt. Mit den richtigen Ersatzteilen und etwas Zeit. Volker lächelte, sein faltiges Gesicht im schimmernden Licht der Traumlichter, plötzlich jünger wirkend. Ich wusste, dass du diejenige bist, sagte er. Die Person, die beide Turbinen wieder vereinen kann. Die Restaurierung der vergessenen Turbine war eine Herausforderung, die Johannas gesamtes Wissen und Geschick forderte. Jeden Tag arbeitete sie an der blitzenden Turbine, beobachtete gewissenhaft die zunehmenden Anzeichen von Überlastung. Jede Nacht flog sie mit Volker zum Turm der verlorenen Träume, wo sie gemeinsam an der zweiten Turbine arbeiteten. Der alte Segelmacher fertigte spezielle Segel an. Leicht und doch widerstandsfähig, perfekt positioniert, um die Windströme optimal zu lenken. Johanna reinigte, reparierte und ersetzte mechanische Komponenten, oft mit Teilen, die sie heimlich aus den Lagern der Hauptturbine entwendete. Die schwebenden Lichter begleiteten ihre Arbeit, als würden sie spüren, dass etwas Bedeutsames geschah. Doch dann kam der Tag, an dem Volker sagte, dass er für eine Woche fort müsse. Meine Enkelin Anne Rose studiert in Nimbus, der östlichen Wolkenstadt, erklärte er. Sie hat ihr erstes großes Examen. Ich habe versprochen, dabei zu sein. Johanna sah die Sorge in seinen Augen, die Angst, sie und das Projekt im Stich zu lassen. Sie legte ihre Hand auf seinen Arm. Familie ist wichtiger als jedes Projekt, sagte sie fest. Geh zu ihr. Ich komme hier schon zurecht. Die Erleichterung und Dankbarkeit in seinem Blick wärmten ihr Herz. Sie wusste, wie es war, allein zu sein. Ihre eigenen Eltern waren bei einem Sturm ums Leben gekommen, als sie 16 war. Sie würde nie jemandem verwehren, für seine Lieben da zu sein. Die Woche ohne Volker war einsam. Aber Johanna arbeitete unermüdlich weiter. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, rostende Verbindungen, die ersetzt werden mussten. Komplizierte Kalibrierungen ohne die richtigen Werkzeuge. Einmal wurde sie fast von einer Stadtpatrouille entdeckt, die ungewöhnlicherweise so weit draußen unterwegs war. Sie musste sich hinter einem wilden Wolkenbusch verstecken, das Herz klopfend, bis die Wachen wieder verschwunden waren. Jeden Abend, wenn sie erschöpft in ihr kleines Apartment zurückkehrte, fand sie einen Brief von Volker transportiert, von den schnellen Kurierluftschiffen, die zwischen den Städten verkehrten. Er erzählte von seiner Enkelin, ihren Studien, dem Leben in Nimbus. Und er gab Ratschläge für ihre Arbeit, zeichnete Diagramme und technische Skizzen auf das Papier. Johanna antwortete jedes Mal, schilderte ihre Fortschritte, die Schwierigkeiten, die sie überwunden hatte, und die Träume, die sie für Aerias Zukunft hegte. Die Briefe überbrückten die Distanz zwischen ihnen, vertieften ihre Freundschaft trotz der räumlichen Trennung. Als Volker zurückkehrte, strahlend vor Stolz über Anne Roses Erfolg und voller neuer Energie, waren sie bereit für den letzten großen Schritt, die Aktivierung der restaurierten Turbine und ihre Synchronisierung mit der blitzenden Turbine. Doch genau in diesem Moment entdeckte Knut ihr Geheimnis. Ein Wachtposten hatte Johanna zu ihrem nächtlichen Arbeitsplatz verfolgt und dem Verwalter Bericht erstattet. »Was denkt ihr beide euch dabei?«, donnerte Knut, als er mit einer Eskorte von Wachen am Turm der verlorenen Träume auftauchte. »Unbefugte Manipulation von städtischer Infrastruktur ist ein schweres Vergehen.« Johanna trat vor, das Kinn erhoben, die Hände leicht verschmiert von der Arbeit. »Die blitzende Turbine stirbt, Knut«, sagte sie mit ruhiger, aber fester Stimme. Sie war nie dafür konzipiert, die gesamte Last der Stadt allein zu tragen. Die Gründer haben zwei Turbinen gebaut, die im Tandem arbeiten sollten. Sie deutete auf die fast fertige Maschine hinter ihr. Dies ist der zweite Teil des Systems. Ohne sie wird Aeria in den nächsten Monaten unweigerlich an Höhe verlieren. Erst langsam, dann immer schneller, bis wir... Sie musste den Satz nicht beenden. Alle wussten, was ein Absturz bedeuten würde. Knut schüttelte den Kopf, seine Stimme nun weniger sicher. Das sind Behauptungen ohne Beweise. Die Stadt funktioniert seit Generationen mit einer Turbine. Volker trat neben Johanna, seine Präsenz ruhig und würdevoll. Weil wir kontinuierlich an Höhe verloren haben, Verwalter. Langsam, fast unmerklich, aber stetig. Vergleichen Sie die historischen Aufzeichnungen über unsere Flughöhe. Aeria sinkt seit Jahrzehnten. Er zog eine Reihe von Dokumenten aus seiner Tasche, alte Karten, Höhenmessungen, Windströmungsdiagramme. Das hier sind keine Vermutungen. Es sind Fakten. Knut starrte auf die Papiere. Sein Gesicht ein Kampf zwischen Skepsis und wachsender Besorgnis. Schließlich seufzte er tief. Angenommen, ihr habt recht, könnt ihr beweisen, dass eure Restaurierung sicher ist? Dass sie nicht mehr schadet als nutzt? Johanna nickte langsam. Wir können es beweisen, indem wir sie aktivieren. Ich habe ein Sicherheitssystem eingebaut. Wenn etwas schief geht, können wir sofort abbrechen. Aber es wird funktionieren. Die Turbinen wurden als Paar konstruiert. Sie gehören zusammen. Sie hielt Knuts Blick stand, ihre Augen voller Überzeugung. Der Verwalter wandte sich an seine Wachen, dann wieder zu den beiden Restauratoren. Nach einem langen Moment des Schweigens nickte er knapp. Tut es. Aber wenn auch nur das geringste Anzeichen von Gefahr besteht, brechen wir ab. Verstanden? Johanna und Volker tauschten einen erleichterten Blick. Verstanden, antworteten sie im Chor. Die Aktivierung war ein Balanceakt aus Präzision und Intuition. Johanna stand an den Kontrollen der restaurierten Turbine, während sie über ein improvisiertes Kommunikationssystem mit einem Techniker an der blitzenden Turbine verbunden war. Volker überwachte die Windströme, passte die Segelstellungen kontinuierlich an. Die schwebenden Lichter, die manifestierten Träume, tanzten aufgeregt um sie herum, als würden sie spüren, dass ihre lange Wache bald ein Ende haben würde. Knut und seine Männer beobachteten alles mit angespannter Aufmerksamkeit. Startsequenz eingeleitet, meldete Johanna, während sie eine Reihe von Schaltern umlegte. Das blaue Kristallglas begann zu glühen, erst schwach, dann immer stärker. Ein tiefes Summen erfüllte den Raum, vibrierte durch den Boden und die Wände. Energiefluss stabil, sagte sie, die Augen auf die Messgeräte gerichtet. Jetzt kommt die Synchronisierung. Dies war der kritischste Moment. Die beiden Turbinen mussten im exakt gleichen Rhythmus arbeiten. Ihre Energieströme perfekt aufeinander abgestimmt. Mit ruhigen Händen drehte Johanna an einem komplexen Einstellrad, lauschte auf das Pulsieren der Maschine. Volker stand neben ihr, eine Hand leicht auf ihrer Schulter, eine stumme Geste der Unterstützung. Plötzlich veränderte sich der Klang. Das Summen wurde tiefer, voller, harmonischer. Die Kristalle strahlten in einem intensiveren Blau. Sie sind synchron, rief Johanna, ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht. Der Techniker an der blitzenden Turbine bestätigte über das Kommunikationsgerät. Die Hauptturbine reagiert positiv. Die Belastungswerte fallen. Energieproduktion steigt um 12%. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Die schwebenden Lichter, die Träume früherer Generationen, begannen sich zu bewegen, nicht mehr in ihrem üblichen zufälligen Tanz, sondern in einem geordneten Strom. Sie flossen in die restaurierte Turbine, wurden von den Kristallen absorbiert. Mit jedem Licht, das verschwand, leuchtete die Maschine heller. Was passiert da? Fragte Knut alarmiert. Johanna und Volker tauschten verwunderte Blicke. Die Träume, flüsterte der alte Segelmacher. Sie wurden all die Jahre hier gehalten, um diesen Moment zu nähren. Die unrealisierten Hoffnungen vergangener Generationen werden jetzt erfüllt. Es war ein atemberaubendes Schauspiel. Hunderte von Lichtern, die in die Turbine strömten. Ihr Glanz, der sich mit der Energie der Maschine verband. Als das letzte Licht verschwunden war, pulsierte die Turbine in einer vollkommenen Harmonie mit ihrer entfernten Schwester. In den folgenden Tagen veränderte sich Aeria. Die Energie, die durch beide Turbinen floss, war stärker und stabiler als je zuvor. Die kleineren Windmühlen und Energiesammler der Stadt reagierten auf das neue Gleichgewicht, arbeiteten effizienter. Und zum ersten Mal seit Generationen begann die Stadt zu steigen. Langsam. Aber stetig erreichte sie höhere Luftschichten mit stärkeren Winden. Von ihrem gewohnten Platz an der blitzenden Turbine konnte Johanna die Veränderungen beobachten. Die Luft war klarer hier oben. Die Sterne nachts näher und heller. Die Menschen von Aeria spürten die Unterschiede ebenfalls. Eine neue Energie, ein Gefühl von Möglichkeiten und Hoffnung durchströmte die schwebende Stadt. Eine Woche nach der Aktivierung der zweiten Turbine fand eine feierliche Zeremonie statt. Der gesamte Stadtrat, angeführt von einem sichtlich beeindruckten Knut, ehrte Johanna und Volker für ihren Mut und ihre Weitsicht. Ihr habt nicht nur eine vergessene Technologie wiederentdeckt, verkündete der Verwalter vor der versammelten Bevölkerung, sondern uns auch daran erinnert, dass Aeria auf den Träumen und der Zusammenarbeit früherer Generationen gebaut wurde. In Anerkennung eurer Verdienste ernenne ich Johanna zur Chefingenieurin beider Turbinen und Volker zum offiziellen Berater für alle luftdynamischen Systeme der Stadt. Die Menge jubelte und Johanna spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen, nicht nur wegen der Ehrung, sondern weil sie endlich einen Platz gefunden hatte, an dem sie vollständig hingehörte. Nach der Zeremonie nahm Volker sie beiseite. »Ich habe etwas für dich«, sagte er und reichte ihr ein kleines, in weiches Leder gehülltes Päckchen. Johanna öffnete es vorsichtig und fand einen kunstvoll gearbeiteten Kompass darin. Aber er war nicht gewöhnlich um die Nadel herum, war ein Kreis aus winzigen Stoffstücken eingearbeitet. Ein Stück von jedem Segel, das ich je für die Menschen gefertigt habe, die mir am wichtigsten sind, erklärte Volker leise, damit du immer den Weg zu denen findest, die dich lieben, egal wie weit der Wind dich trägt. Johanna, überwältigt von Dankbarkeit für seine Mentorschaft und Freundschaft, umarmte den alten Segelmacher fest. Danke, flüsterte sie. Für alles. Sie wusste, dass sie in ihm mehr als einen Lehrer oder Kollegen gefunden hatte. Sie hatte eine Familie gefunden, ein Zuhause, das durch keine Entfernung getrennt werden konnte.